Nachwort: Zu Hause. 3 Jahre lang war ich dann in der Bundeshauptstadt unterwegs, pendelte zwischen den Hochschulstädten Deutschlands und lebte die Studentenpolitik. Ich kehrte auf den Campus zurück, um meinen Masterabschluss der Staatswissenschaften zu machen. Ich traf Kommilitonen wieder und knüpfte neue Freundschaften. Auch ein bisschen Hochschulpolitik durfte in meinem letzten Jahr an der Universität nicht fehlen. Gemeinsam mit anderen habe ich das Masterreferat des Fachschaftsrats Staatswissenschaften wiederbelebt. Der RCDS ist in Erfurt nun mit 5 Sitzen im Stura vertreten. Jetzt sind die Jungen an der Reihe, die christdemokratische, liberal-konservative Studentenpolitik auf dem Campus voranzubringen. Aber doch sind viele Dinge gleich geblieben. An den Toilettenwänden hängen Flyer und Zettel. Ein Aufruf zu einem Aktionstag im Mai 2023 mit einer Kundgebung auf dem Erfurter Anger forderte die Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes. Das Gesetz sei gegenüber Flüchtlingen diskriminierend. Die Sozialleistungen würden kaum zum Leben reichen, stand in der Beschreibung. Kaum oder tatsächlich nicht. Ein anderer Zettel kündigte eine Demonstration im Juli 2023 an. Keine Kompromisse beim Asylrecht. Stopp die GEAS-Reform, lautete die Aufforderung. Das gemeinsame europäische Asylsystem, GEAS, gibt EU-weit geltende Mindeststandards für die Behandlung aller Asylsuchender und die Bearbeitung aller Asylanträge vor. Die GEAS-Reform würde die ohnehin schon rassistische und tödliche Politik der EU verstärken, wurde im weiteren Text der Ankündigung behauptet. Es war also alles beim Alten geblieben. Zu Beginn meines Studiums im Jahr 2016 trieb uns Studenten die Flüchtlingskrise um. Als die Corona-Pandemie für beendet erklärt worden war, wurde sie nach einer kurzen Verschnaufpause durch die Migrationskrise ersetzt. Dafür aber war eine Gruppe neu. Die letzte Generation verteilte wochenlang ihre Flyer überall auf dem Erfurter Campus. Immer wieder klebte ein neuer Zettel an der Außentür des Damen-WCs. Er wurde abgerissen und wenige Stunden später hing dort ein neuer Flyer. Über ein paar Wochen dauerte dieses kleine Spiel von Unbekannten an. Sie bettelten sich regelrecht. Ich fand es erheiternd, eine willkommene Abwechslung für triste Tage in der Bibliothek. Weiterhin trieben mich die Vorgänge in den Asten rum. Der Hashtag Lützi bleibt verunstaltete als Aufschrift mit rotem Permanentmarker geschrieben nicht nur die WC-Wände in Erfurt. Unter diesem Motto organisierte Anfang Januar 2023 der AStA der Universität Siegen innerhalb eines Aktionsbündnisses Busfahrten nach Lützerath zur Großdemo im rheinischen Braunkohlerevier. Zur selben Zeit findet sich in einem Protokoll des AStA-Plenums der Universität Kassel der Satz: Bezuschussung Demo Bus Lützerath bis zu 200 Euro aus Stud-Initiativen. Es hatte sich also auch hier nichts geändert. Vorgänge wie Hamburg 2017 und die Veruntreuung studentischer Gelder zum Zwecke linksradikaler Proteste war nach wie vor gängige Praxis. Gedanklich zurückversetzt nach Hamburg oder Göttingen, wo sich vermummte Linksextreme mit wehender Antifa-Fahne und einem Hammer ablichten ließen, fühlte ich mich zwangsläufig beim Durchscrollen meiner Instagram-Timeline. Auf dem offiziellen Instagram-Account des Deutschen Bundestages, der unter der Verantwortung der SPD-Bundestagspräsidentin Bärbel Bass läuft, wurde am 1. September 2023 ein Beitrag mit 8 Bildern abgesetzt. Anlässlich der Konstituierung des Parlamentarischen Rates. Ein historischer Moment der deutschen Demokratiegeschichte. 75 Jahre zuvor wurde in Bonn eine Jubiläumsveranstaltung begangen. Anwesend waren unter anderem auch der Bundeskanzler. Am Tag zuvor fand ein gemeinsamer Jugendworkshop von Bundestag, Bundesrat und dem Bonner Museum Stiftung Haus der Geschichte zum Thema »Die Freiheit, ich zu sein«, was das Grundgesetz mit mir zu tun hat, im ehemaligen Plenarsaal des Bundesrates statt. Von beiden Veranstaltungen wurden Fotos hochgeladen. Nichtsahnend wischte ich nach rechts, um alle Bilder zu sehen. Das letzte verstimmte mich. Es zeigte junge Erwachsene mit Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau und Bundesratspräsident Peter Tschentscher bei einer Diskussionsrunde. Ein junger Mann mit türkisgefärbten Haaren spricht gerade in das Mikrofon. Alle auf dem Podium sehen interessiert zu ihm hinüber. Nicht die Haare ließen mich stocken, sondern sein Pulli. Antifaschistische Aktion stand darauf. Es war das Antifa-Logo, das in Übergröße auf das Oberteil gedruckt war. Muss das sein? Muss dieses Foto mit dieser aussagekräftigen Bildsprache auf der offiziellen Instagram-Seite des wichtigsten Organs der Legislative veröffentlicht werden? Einzelpersonen und Ortsgruppen, die sich der Antifa zurechnen, werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Anlässlich 75 Jahre Freiheit, Demokratie und demokratische Verfassung ist dieser Beitrag nicht nur das falsche Signal. Er kratzt zuvorderst an unserer freiheitlichen Grundordnung. Auf dem Campus gelernt, in der Regierung umgesetzt. Das gilt auch für die Postenaffäre in Thüringen. Ein Gutachten von August 2023 belegt die Vetternwirtschaft der rot-rot-grünen Landesregierung. Darin werden gravierende Pflichtverletzungen bei der Einstellung von Spitzenbeamten in mindestens 6 Fällen identifiziert. Weniger die Leistung als vielmehr ihre politische Haltung sollen ausschlaggebend für die Beförderung gewesen sein. Dem Freistaat Thüringen ist dadurch ein Vermögensschaden entstanden. Geschadet wurde aber nicht den Entscheidungsträgern, sondern dem Steuerzahler. Wieder eine Parallele zur studentischen Selbstverwaltung. Intransparent werden die eigenen Verbündeten und favorisierten Projekte weniger unterstützt, durch die Semesterbeiträge aller Studenten. Im Sommer 2023 half ich in einem Café in der Erfurter Innenstadt aus. Ein paar Gäste saßen draußen in der warmen Sonne an diesem frühen Nachmittag im August. 2 Männer, kultiviert gekleidet, zahlten bei meiner Kollegin und gingen. Auf dem Tisch blieben die beiden leeren Kaffeetassen, ein voller Aschenbecher und eine Zeitung zurück. Ich räumte ab. Die Zeitung hätten sie ruhig selbst wegschmeißen können, dachte ich mir. Beim Reingehen merkte ich, dass das zusammengefaltete Blatt dünner war als normale Tageszeitungen. Ich schlug sie auf. Die Rote Fahne. Die ursprüngliche Zeitung, die Rote Fahne, wurde am 9. November 1918 in Berlin gegründet. Seit dem 1. Januar 1919 war sie bis 1945 das Zentralorgan der Kommunistischen Partei Deutschlands, KPD. Die ersten Schriftleiter waren keine geringeren als Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Das Symbol der revolutionärsozialistischen Arbeiterbewegung war die Rote Fahne. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Zeitung unter diesem Namen mehr. In der sowjetischen Besatzungszone wurde das Blatt nach der Zwangsvereinigung von SPD und KPD zur Tageszeitung Neues Deutschland und zum Zentralorgan der SED. Mit dem Verbot der KPD im Jahr 1956 in Westdeutschland hatten sich Neuauflagen dort erübrigt. Mit der 1968er-Bewegung entstanden in der Bundesrepublik jedoch mehrere, ideologisch verschiedenartige, gegeneinander konkurrierende kommunistische Kleinparteien, die sogenannten K-Gruppen. Daraus entwickelten sich wiederum verschiedene Zeitungsprojekte mit dem Titel Rote Fahne. Neben einer im Auftrag der KPD-Initiative herausgegebenen Zeitung, die seit 2000 als antizionistische, geschichtsrevisionistische und verschwörungsideologische Nachrichtenseite nur noch im Internet erscheint, nennt auch die 1990 in der DDR gegründete KPD ihre Zeitung die Rote Fahne. Sie sei die offizielle Fortführung der von Liebknecht und Luxemburg begründeten ursprünglichen Zeitung. Ich hielt also die 8. Ausgabe des 105. Jahrgangs des Zentralorgans der Kommunistischen Partei Deutschlands in der Hand, die seit 1990 in der DDR wieder herausgegeben wird. In der DDR deshalb, weil alle Seiten in dieser mageren Zeitung ihrem Leser suggerieren, er befände sich in der damaligen DDR-Diktatur. Die wenigen Porträtskizzen stellen heroisch anmutende Männer. Keine einzige Frau ist zu sehen da. Hammer und Sichel schmücken die Titelseite. In der Sparte Agrar- und Wirtschaftsinformation geht es um die Macht des Kapitals im Agrar- und Lebensmittelsektor. Beinahe alle Artikel beginnen mit einem Zitat von Marx oder Lenin. Walter Ulbricht, ehemals erster Sekretär des sogenannten Zentralkomitees der SED, wird anlässlich seines 50. Todestages ausführlich gedacht. Ein Bericht mit dem Titel »Die DDR im Spiegel ihrer Kombinate« ist bewusst so formuliert, dass er aus 2 Perspektiven gelesen werden könnte. Aus der realen Sichtweise des wiedervereinigten Deutschlands und aus dem Blickwinkel des weiterhin anhaltenden Klassenkampfes der DDR gegen die Demokratie im Westen. Ein Jugendcamp samt Ablaufplan zum Schwerpunktthema Faschismus wird beworben. Ebenso wird zur Teilnahme am antifaschistischen Riesengebirgstreffen am Fuße der Schneekoppe aufgerufen. Es könnte ein ideologisch verquastes Nischenblatt sein, wären nicht die vielen Mitinitiatoren der deutschen Initiativgruppe, die dieses Riesengebirgstreffen unterstützen. Es sind unter anderem das Kuratorium Gedenkstätte Ernst Hellmann, ein auf dem Hamburger Stadtportal ausgewiesenes Museum, der eingetragene Verein Friedensglockengesellschaft Berlin, ein sächsischer Kreisverband sowie der Landesverband Sachsen der Partei Die Linke. Das, was dort stand und suggeriert wurde, waren alles andere als eine missglückte Vergangenheitsbewältigung oder vergebliche Reanimationsversuche überwundenen Gedankengutes. Gerade wenn Museen und Vereine sowie Parteien, die, jedenfalls in Thüringen, vorgeben wollen, eine nicht verfassungsfeindliche Organisation zu sein, womöglich wissentlich und willentlich, in Verbindung mit solchen sozialistischen und radikalen Zentralorganzeitungen stehen, erscheint mir das sehr problematisch. Wider Erwarten und rein zufällig landete dieses radikale Blatt in meinen Händen. Es lässt sich als Spitze des Eisbergs all meiner bisherigen Erfahrungen der letzten 7 Jahre bezeichnen. Wie es weitergehen wird? Ich bin Optimistin. Ich träume von einer stärkeren Rückbesinnung auf demokratische Werte und einer Debattenkultur, die auf sachlichen Argumenten fußt, allen voran auf dem Campus. Wenn ich die Medien und die Diskussionen in meiner Partei verfolge, wird das eine große Aufgabe werden. Nicht die Verunglimpfung einzelner Personen, ihr fehlerhafter Charakter oder vermeintlich diskriminierende oder unsagbare Äußerungen dürfen Inhalt der politischen Auseinandersetzung sein. Vielmehr sollte von der interessierten Öffentlichkeit bewertet werden können, welche Ziele gesetzt und auch umgesetzt werden. Das ist Politik, die sich nicht auf X, Twitter abspielt und schon gar nicht davon abhängt, welche Aussagen am Vorabend bei Markus Lanz in der Sendung geäußert werden. Kompromiss statt Konsens und standhafte Haltung. Das wünsche ich mir. Dasselbe gilt für den Campus. Es braucht mehr Interesse einer studentischen Selbstverwaltung, eine höhere Wahlbeteiligung und eine gelebte Vielfalt politischer Meinungen. Nur so können heute vielfach zu Worthülsen verkommene Kategorien wie Toleranz und Meinungspluralismus wieder mit Substanz und Inhalten gefüllt werden. Nur so werden die Führungskräfte von morgen die Gesellschaft nachhaltig im demokratischen Sinne ausgestalten. Meine Vision: Blackbox Uni. Ein Ort, der in der Zukunft mehr Aufmerksamkeit bekommen und in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt werden wird. Ein Raum, dessen Strukturen für jeden nachvollziehbar sind und dessen bisherige Undurchdringlichkeit durch Transparenz ersetzt wird. Blackbox Uni. Ein Ort, der in Zukunft wieder seinen ursprünglichen Sinn entfaltet. Hier werden sachliche Debatten geführt und Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit verteidigt. Ein Raum, dessen demokratische Strukturen belebt werden. Blackbox Uni. Eine Hommage an die Hochschulpolitik. Trotz allem, sie war für mich ein Zuhause.